Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Wir sind's, die freundlichen zwei. Und wir haben ja immer einen Blick auf alle Phänomene des Konsums oder der Ernährungsgewohnheiten. Das tun wir für euch, damit ihr wisst, wo ihr seid in dieser Welt. Zum Beispiel an dich die Frage.
Ja?
Hast du in den letzten 14 Tagen Eistee gekauft oder konsumiert?
Nein.
Die Frage trifft dich unvorbereitet.
Ich mag keinen. Ich habe so Eistee-Sirup.
Das ist ja noch widerlicher.
Nein, das ist ganz super.
Wenn du denkst, gibt es was Ekelhafteres als Eistee, dann fällt mir nur Eistee-Sirup
ein. Das ist grüner Tee. Das ist so ein grüner Tee-Sirup.
So. Okay.
Und der ist praktisch ohne Zucker.
Ja.
Dafür mit irgendwelchen Süßungsmitteln, die hochgiftig sind wahrscheinlich.
Ja.
Und den verdünne ich extrem und das schmeckt ganz gut.
Die Leute
gut.
glauben auch immer, wenn da so Zuckerersatzstoffe drin sind, hier so Xylit oder sowas, das wäre dann ohne Zucker, stimmt ja auch. Das kannst du da draufschreiben als Firma. Aber dass das trotzdem mindestens halb so viel Kalorien wie Zucker hat, es ist ja nur was anderes, aber es das heißt nicht, dass es kalorienfrei ist.
Und man stirbt ähnlich schnell.
Ja, das stimmt. Ja. Also deshalb hört jetzt noch zu, weil wer weiß, ob ihr nächste Woche noch zuhören könnt. Nein, beim Eistee ist es nämlich so, wie viele Menschen in Millionen, haben in den letzten 14 Tagen in Deutschland Stand Eistee gekauft oder konsumiert. Konsumiert klingt so wie Drogenkonsum, aber
in Millionen.
Ich habe Eistee konsumiert.
Wer fragt denn sowas?
Du siehst, es gibt für alles eine Statistik und ich finde das so lustig irgendwie.
Ja.
Ich bin darauf gestoßen.
Also in Millionen Eistee
ja.
23.
23 Millionen von 83 in Deutschland haben
natürlich.
In den letzten 14 Tagen Eistee konsumiert.
So ist es.
Da liegst du daneben, mein Lieber. Es sind 10,62 Millionen.
Ja gut, aber nicht so schlecht.
Ich finde das immer noch viel. Ich kann die Plörre nicht ab. Aber wer bin denn ich? Verstehst du?
Es kommt auch darauf an, welchen Eistee. Du kannst dir Eistee selbst machen. Dann nimmst du einen Bio-Eistee, der fair gehandelt wird. Nimmst fair gehandeltes Wasser, bringst es zum Kochen.
Ja, jetzt wird es hier gerade wahnsinnig. Wie war das im Mittelteil gerade?
Ja.
Können wir über was anderes reden?
Wir können über Getränke ist nicht schlecht.
Ja,
weil,
und zwar?
Der Diet Coke Button, was sagt dir das?
Nichts.
Dann sage ich dir, was das ist.
Ja.
Im Weißen Haus gab es während der ersten Amtszeit von Donald Trump einen Diet Coke Button.
Ah, den da konnte er draufdrücken.
Ja.
Und dann kam eine Diät Cola für ihn.
Nein, dann kam ein Bediensteter.
Ja.
Und hat ihm eine Diät Cola gebracht. Und er hat gesagt, die Leute haben, die bei ihm im Oval Office waren, haben irritiert geguckt, wenn er diesen Button drückte, weil sie nicht wussten, ist es der Schleudersitz?
Ja, genau.
Damit ich gleich rausfliege oder ist es hier Atomschlag, was auch immer.
Genau, das hatte ich. Ich hatte in den späten 80ern hatte ich so ein weißes Haus aus Pappe zum Aufklappen und da waren so lustige kleine Details drin, so ein Pop-up White House. Und da war der Schreibtisch von Ronald Reagan und auf diesem Schreibtisch war auch aus Pappe und da waren zwei Knöpfe drauf. Und der eine war Secretary, also Sekretärin oder Sekretär und direkt daneben, keine 5 Zentimeter daneben, war der Knopf Nuclear Holocaust.
Ja.
fand ich einen super Gag.
Du hattest ein weißes Haus zum Aufklappen?
Ja, das hat mir jemand geschenkt. Das sah aber auch lustig aus. Ich mochte es gern, weil da waren ganz viele lustige Details und sowas.
Gab es auch bei Spitting Image, diese Serie mit den Puppen?
Ja, genau.
Und da war auch Nancy und Ron Reagan lagen im Bett.
Ja.
Und dann ist er aufgewacht und neben dem Bett war der Lichtschalter und der Nuclear Holocaust-Button.
Sehr schön. So, wir reden ja auch über den Konsum und Ernährungsgewohnheiten.
Ja. Aber ich habe jetzt hier im Studio auch einen Diet Coke Button.
Nee.
Doch, weil jetzt hör mal zu.
Ja.
Na? Ich drück den mal. Geil, oder?
Nee.
Warum nicht?
Ja, ich mag auch keine Diät-Cola. Kommt bei mir noch vor Eistee.
Ja gut, dann installieren wir halt einen Eistee-Button.
Klang jetzt aber toll. Ist das spektakulärste Geräusch, das ich in diesem Podcast seit langem gehört
habe. Sehr gut.
Können wir den vielleicht nochmal hören?
Ja, ich bitte drum. Das überfordert unsere Techniker.
Hm?
Was überfordert die nicht? Stark,
Wahnsinn.
Oder?
Sehr stark.
Das ist
Wahnsinn.
Der Diet Coke Button.
Ich habe selten so ein starkes Geräusch.
Aber es ist eine Illusion. Es kommt nicht wirklich eine Diet Coke raus. Es ist nur das Geräusch, denn wir handeln hier mit Illusionen, wollte ich sagen.
So ist das beim Radio. Wir handeln mit Illusionen. Das ist völlig richtig. Du sollst dich nicht immer räuspern.
Doch, Rita hat geschrieben, lieber Sascha, bitte kannst du dich weniger räuspern während eurer tollen Podcast-Aufnahmen oder mehr gürgeln davor.
Ja.
Gürgeln.
Ist so ähnlich wie Gurgeln.
Ja, okay. Ja, ja. Oder etwas trinken. Ja. Also ich bin einer der ganz großen Räusperer, das weißt du.
Das bist du wirklich.
Ja.
Ich kenne dich jetzt schon mehrere Jahrzehnte, das ist ja wirklich wahr. Und das ist bei dir, man nennt das, glaube ich, einen Tick.
Ja.
Oder? Weil du musst das nicht unbedingt, aber du machst das immer.
Ja, ich mache das immer.
Auf der Bühne
ich
auch bin und so. Ja, du bist so ein... Aus dem und das ist natürlich, wenn man so einen Podcast hört, unangenehm. Also jetzt gerade zum Beispiel ist wahrscheinlich jemandem das Innenohr implodiert. Als
und
ich das
und
gemacht
es ist
habe.
So, es ist wirklich so, ich hab das schon immer. Die meisten Babys kommen aus dem Mutterleib und schreien Rabä. Ja. Ich kam aus dem Mutterleib und...
Ja. Das ist unangenehm.
Für meine Mama war es unangenehm.
Ja, genau.
Mein Kind räuspert sich.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, ich gürgel mal.
Gürgel mal eben, das wäre nämlich ganz... ich weiß jetzt nicht, ob das bessere Geräusch ist, ehrlich gesagt.
Okay, was haben wir noch?
Ich könnte dich fragen, was der Friseur Karl Wald erfunden hat.
Karl Wald? Was weiß denn ich?
Sowas musst du wissen, du machst doch sonst immer so dicke Backen.
Karl Wald?
Ja, Friseur... Ist vor 40 Jahren hat er was erfunden.
Die Dauerwelle.
Nee, oder es müsste schon mehr als 40 Jahre
Die Dauerwelle.
Nein, natürlich nicht. Der hat das Elfmeterschießen erfunden.
Karl Wald!
Ja, das ist eine Fangfrage. Der war auch Schiri, aber der war eigentlich Friseur. Also der hat immer bei einer Spielunterbrechung hat er die Schere rausgeholt.
Der ist dermaßen hinterhältig. Du hättest auch... Der hat das Elfmeterschießen erfunden.
Der ist, glaube ich, aus deiner bayerischen Heimat und war wirklich Friseur. Und viele Schiris haben noch einen anderen Beruf und so. Ja. Also jetzt nicht die Profi-Schiedsrichter, aber die anderen halt. Und der hat sich so aufgeregt über dieses Münzenwerfen vor dem Elfmeterschießen. Gab es ja keine andere Möglichkeit, dann ein Spiel nach Verlängerung zu entscheiden, außer durch den Wurf einer Münze.
Münzwurf, das war...
Ja klar, relativ lang eben. Bis 1970 oder so, glaube ich. Ne? Also doch relativ lang.
Ich glaube, war das in Mexiko?
Er hat 70 erfunden.
Okay.
Wohl, ne? Und das ist natürlich das Härteste, was es gibt. Also, dass nach so einer Plackerei irgendwie 120 Minuten soll dann so eine blöde Münze entscheiden, wer gewonnen hat. Und das hat ihn immer aufgeregt. Und da hat er gesagt, nee, das muss auch irgendwie anders gehen. Und dann hat er die Friseurschere aus der Hand gelegt, hat gesagt, Franz, ich schneide die nur schnell fertig.
Und dann
erfinde ich schnell
das Elfmeterschießen. Ja,
genau.
So war's.
Ja, das haben wir dem zu verdanken.
Ist toll.
Finde ich eigentlich. Bin ich jetzt nochmal drauf gestoßen.
Ja. Ich habe von meiner Freundin. Oh, ich soll sie ja, sie hört die Podcasts ja auch ab und zu.
Ja,
und
zu Kontrollzwecken. Dein Handy ist an, merkst du es? Es brummt hier.
Ist an, ja.
Ja das musst du ausmachen.
Ich mach's aus.
Ja.
Ich mach den Fluchmodus rein.
Ja, scheiße Arschloch.
Scheiße Arschloch. Arschloch.
Fluchmodus.
Fluchmodus. Nein, meins ist Fluch. Ja, und sie sagt, Freundin, nenn mich doch bitte nicht Freundin. Freundin klingt so, als wäre ich eine gute Bekannte.
Aber du kennst sie doch auch gut.
Ja, aber dann, nein.
Vielleicht nicht so gut.
Doch.
Was sollst du denn sagen?
Ja, was anderes. Ja. Aber Lebensabschnittsgefährtin ist ja seelenlos.
Ja, das ist seelenlos und ist auch irgendwie so, impliziert ja auch so ein bisschen, dass der Abschnitt vielleicht auch wieder enden könnte.
Genau, das ist
das
auch
blöd.
Das
finde ich jetzt auch nicht so.
Lebensgefährtin ist auch kein schönes Wort.
Eine Gefährtin.
Ich nenne sie die Frau, die ich liebe.
Wow. Ja. Ist aber, das ist natürlich toll. Ich weiß nicht, ob dieses Produkt hier, dieses Audioprodukt dazu geeignet ist, dich einzuschleimen bei deiner Frau, die du liebst.
Ich werde dir sagen, dass sie diesen Podcast am Freitag hören soll.
Okay.
Aber sie hat eine sehr liebenswerte Eigenart. Sie verwechselt Sprichwörter.
Ja, das hast du schon mal erwähnt.
Ja, genau, und sie hat wieder was Großes gesagt.
Ja.
Du bist ein Lamm im Schafspelz.
Oh, nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht.
Das finde ich super. Lamm im Schafspelz ist top.
Ja, wer einen Wolfspelz hat, soll nicht mit Steinen werfen. Das wissen wir ja alle. Das ist völlig klar. So. Und das Tolle in diesem Podcast ist ja auch, man lernt immer was.
Ja, was denn?
Also heute zum Beispiel haben wir ein wenig Türkischunterricht.
Aha.
So, und du kannst das Handy jetzt wieder anmachen, den Fluchmodus wieder wegmachen.
Okay.
Weil ich möchte von dir wissen, ich kann zwischendurch dann was anderes erzählen, ich möchte von dir wissen, was Kannibale auf Türkisch heißt. Kannst du zwischendurch mal schnell gucken?
Künibülü.
Nee. Ach, hör mal. Das sind jetzt, das sind so blöde, also unterirdische Klischee-Gags.
Ja, doch.
Ja, schade,
die Türken
dass wir hier
haben
nicht
ganz viel Ü.
Ja, haben die, aber deshalb ist ja trotzdem nicht jedes Wort so.
Also nein, aber Künibülü schon.
Hast du es jetzt mal nachgeguckt?
Nein.
So, dann kann ich in der Zwischenzeit reden über Rotlichtverstöße in Deutschland. Da hatten wir nämlich diese Woche dieses Thema auch in SWR 3.
Ja.
Wer fährt am häufigsten oder geht am häufigsten über rote Ampeln in Deutschland? Und da ist sitzen mit großem Abstand vorne, sind die E-Scooter-Fahrer. Ja. Also die mit so E-Rollern. Und zwar schlagen die alle anderen. Die Radfahrer, die Fußgänger, die halten bei Rot an der Ampel an. Aber der E-Scooter-Fahrer hat offensichtlich... er hat's gefunden, glaube ich.
Kannibale auf Türkisch heißt Yam Yam. Ja.
Da hat es mich auch umgehauen.
Ja, das ist stark. Das,
hey! Yam Yam heißt das.
Yam Yam, geil. So.
Yam Yam Yam. Yam Yam Yam. Ist das nicht geil? Ich habe das erst nicht glauben wollen, habe es dann aber mit mehreren, wie wir Journalisten nun mal sind. Ich habe es in mehreren Quellen gecheckt und es heißt tatsächlich Yam Yam.
Das ist schön.
Sehr lustig.
Sehr schön. Oder?
Ja, finde ich auch.
So, also, du warst bei den E-Scooter-Fahrern.
Bei den E-Scooter-Fahrern, genau. Und dann denke ich immer, woran liegt das, dass die rote Ampeln, die sind für die offensichtlich eher eine Empfehlung und sie halten sich nicht dran. Und ich glaube, es liegt daran, wenn ich jetzt zum Beispiel so in meiner Heimatstadt Köln mal unterwegs bin, spät abends, dann ist es ja so, dass in der Regel auf so einem E-Scooter 3 betrunkene Jugendliche unterwegs sind und dann ist es auch schwer zu bremsen an so einer roten Ampel.
Die sehen du hast auch ja schon auch
viel,
nichts mehr.
Eben, und du hast ja auch viel Masse und du kriegst das Ding ja gar nicht abgebremst. Ah. Deshalb muss man auch Verständnis dafür haben. Das ist dann auch schwierig.
Also ich finde, da muss man kein Verständnis haben.
Ach so, du findest nicht.
Ja, man soll die runterholen von ihren E-Scootern und ihnen mal... Nein,
dieser Podcast natürlich ist für Gewaltfantasien überhaupt nicht vorgesehen.
Für gesagt. Fantasien schon.
Ja. Und dann habe ich noch, das ist eine Pointe, die nicht von mir ist, die ich aber trotzdem ganz lustig fand, oder zumindest die Frage fand ich lustig, bin ich im Netz drauf gestoßen. Ja. Wir hatten doch hier auch die Diskussion um Dubai-Schokolade. Ja. Und dass Aldi, glaube ich, nach einem Urteil des Landgerichts Köln, die nicht verkaufen darf, war es Aldi oder jemand, dass wenn die nicht
Aldi aus, oder Lidl,
wenn die nicht aus Dubai ist.
Ja.
Also es muss schon irgendwie, da reden wir auch über Herkunft und so weiter, oder es muss zumindest diese Zutaten beinhalten, dass es als Original Dubai-Schokolade. Ja. Also wenn sie wirklich aus Dubai sein müsste, dann kriegen wir eh ein Problem. Aber dann fragte hier einer im Netz, so, wenn die aus Dubai sein muss, was ist dann mit dem Mars-Riegel? Und da wird es auch, da wird's auch schwierig, finde ich. Ja, genau. Ist eine berechtigte Frage,
weil
die wenigsten sind, glaube ich, vom Mars.
Ich habe es ja schon erzählt. Ja. Ich habe Begeisterungsstürme geerntet für meine Dubai-Schokolade. Ich habe ja noch ein paar Mal welche gemacht und die ist sehr gut geworden. Ich lobe mich ungern selbst, aber das kann ich.
Ich kann gar nicht bestätigen, dass du dich ungern selbst lobst. Du tust es eigentlich permanent. Also insofern.
So. Es ist allerhöchste Zeit, über Lachssperma zu sprechen.
Hier lasse ich bewusst eine Pause, weil ich Lachssperma verstanden habe und das kann sich ja nur um einen Versprecher handeln.
Nein.
Ach, ist auch
Kim
nicht.
Kardashian zum Beispiel haut sich Lachssperma ins Gesicht ohne Ende.
Ins Gesicht?
Ja.
Aha.
Man hat natürlich jetzt Bilder im Kopf.
Ja,
dass die sich so ein Lachs vors Gesicht hält und nein.
Es gibt ja auch einen Teil der Filmindustrie, den wir hier nicht erwähnen und der auch für Kinder nicht geeignet ist. Das weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt ja Vorlieben, ich sag's mal vorsichtig, aller Art. Also Menschen können letztlich zu Hause machen, was sie wollen. Ja.
Bei der Behandlung mit Lachssperma werden DNA-Fragmente, sogenannte Polynukleotide, unter die Haut injiziert.
Wie, den kriegt man, das kriegt man auch noch gespritzt?
Genau, das kriegt man gespritzt.
Ja, jetzt wird's aber fies.
Ich habe da einen Bericht gesehen, das soll gegen Falten helfen. Unglaublich gut, ähnlich wie Botox, nur viel gesünder.
Ja, weil Botox ist ja irgendwie, das ist ja ein, du hast dich schon wieder geräuscht.
Ja.
Ein hocheffektives Gift.
Ja.
Das ist wirklich so. Also ich glaube, mit irgendwie so einem Fläschchen Botox könntest du die ganze Weltbevölkerung ausrotten. Das ist wirklich irre. Das Zeug ist extrem giftig.
So.
Und das Lachssperma, also das spritzen wir uns jetzt alle, weil es nicht so giftig ist.
Ach, und dann, ich habe einen Bericht gesehen, und das hat eine Frau machen lassen und die hat, im Endeffekt hat sie gesagt, ja, es ist besser geworden, meine Falten sind ein bisschen weg und es ist auch langanhaltend. Aber sie sah nach der Behandlung nicht aus wie ein Streuselkuchen, sondern die hatte überall Krater, weil das in Abständen von einem Zentimeter gespritzt wird.
Aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich versuche mich jetzt zu erinnern, wir hatten am Wochenende war ich hier in Baden-Baden in so einer Fischhandlung und die Lachse, die da lagen, die waren komplett faltenfrei.
Ja.
Also ich habe keinen einzigen Lachs gesehen, der irgendwie, und das muss der Beweis sein. Allerdings könnte es sein, dass man Schuppen kriegt.
Ja.
Das kann natürlich schon, also vielleicht sind die Spätfolgen des der Lachssperma-Behandlung
hier, bevor sich jetzt alle dieses Lachssperma ins Gesicht spritzen oder schmieren.
Ist bestimmt auch teuer, oder?
Für Fischallergiker ist es nichts.
Ja gut, das ist ja naheliegend.
Ja, das ist naheliegend.
Ich meine, es ist ja, ich nehme schon normales Sperma besteht ja hauptsächlich aus Eiweiß.
Ja.
Und bei Fischen, glaube ich, ist der Eiweißanteil
noch
so
höher.
Der ganze Fisch ist ja ein einziges Eiweiß.
Ja, eben. Und jetzt, wie wird dieses Zeug gewonnen? Also, ich habe gelesen,
jetzt wird's interessant.
Eine Methode, das wird den Fischen entnommen und dann sterben die.
Ah, okay.
Und die andere
das
Methode ist,
eine unfreundliche
nein,
Methode.
Die werden ja. gemolken, habe ich da gelesen. Ich weiß nicht. Und jetzt stelle ich mir vor.
Die kriegen wie beim Urologen, du kriegst so ein Heftchen in so einer Kabine.
So, da ist der Lachs. So eine schöne, so eine hübsche Forelle. Und dann fängt der Lachs an, sich zu melken.
Okay, ja.
Ja, ich fand's nur kurios. Und Jennifer Aniston nimmt es auch. Also viele Hollywood-Stars, das kommt jetzt. Das ist, du sagst
Wahnsinn.
Jetzt nicht mehr, boah, du hast Botox. Nein, du hast Lachsperma.
Wahnsinn.
Oh, sieht gut aus, du hast Lachsperma im Gesicht, ja.
Ja, also das finde ich toll, wie wir hier auch Trends abbilden.
Ja.
Das muss ich
und das
wirklich
ist wirklich
sagen.
Ein Trend.
Ja, klar. Da sind hier meine Lebensmittelstatistiken mit dem Eistee und so, die sind ja langweilig.
Langweilig.
Das muss man ganz klar sagen. Deshalb würde ich dich jetzt fragen, wie sieht es mit dem Konsum von Gurken in Deutschland aus?
Gurken?
Ja, Gurken.
Worüber reden wir? Reden wir über Essiggurken oder Salatgurken?
Insgesamt Gurken in 1000 Tonnen ist die Einheit. Wie viel?
In Deutschland?
Ja, wie viel?
Pro Jahr, pro Tag?
Pro Jahr.
Tonnen Gurken?
Ja, 580.000 Tonnen Gurken.
Ich kenne hier so viele
wir
Gurken.
Also die meisten arbeiten hier.
Also, wie viel?
580.000 Tonnen.
Gurken.
Ja. Gut, sind bei 83 Millionen Deutschen. Ich glaube, es sind 7 Kilo Gurken im Jahr pro Person. Kommst du auf 7 Kilo Gurken?
Locker.
Ja, ich auch.
Ich verwende Gurken.
Ja, also hier geht es ums Essen.
Und, so,
das ist hier aber auch nicht separat erfasst.
Nein.
Also insofern.
Wahnsinn, trotzdem
Wahnsinn,
eine irre Menge.
Ich finde das auch irrsinnig spannend.
Ja.
Ja.
Wie macht der Pole das, habe ich mich gefragt.
Ja.
Weil Bekannte von mir waren über Silvester, waren sie in Polen eingeladen von polnischen Freunden.
Ja.
Und die haben mir erzählt, das ist so gastfreundlich gewesen. Die haben sich überschlagen. Sie durften in keinem Restaurant bezahlen. Sie waren zu viert oder zu sechst. Waren immer eingeladen. Und sie haben gesagt, unglaublich herzlich, toll, wirklich herrlich.
Das
nur
ist
sie
oft rührend. Ne?
Sie haben sich auch gefragt, wie macht der Pole das?
Ja.
Weil es geht morgens los mit Wodka. Geht mittags weiter
Halleluja.
Mit Wodka.
Oh.
Zum Kaffee gibt's Wodka am Nachmittag und abends vorm Essen Wodka.
Ja,
danach
und
auch.
Und wir reden ja dann oft nicht über so kleine Schnapsgläschen. Ich war mal vor dem Krieg in der Ukraine, eigentlich ein tolles Land mit tollen Menschen. Und da sind wir auch von Menschen zum Essen eingeladen worden. Und die rechnen das ja auch immer in Gramm. Das war, und dann ruft er zur Kellnerin, wir nehmen mal 200 Gramm. Bevor du den ersten Happen irgendwie gegessen hast. Irgendwie, und das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Da kommen ja wirklich so Wassergläser auf den Tisch und dann gibt es mal 50 Gramm, dann gibt es mal 100 Gramm.
Wahnsinn, ne?
Das ist einfach, das ist wirklich irre. Irgendwie.
Wie viel Tonnen Wodka pro Jahr? Also ich kenne Menschen auch hier bei uns und unser ehemaliger Chef hat Kaffee, Espresso und Wodka und Wasser.
Ja, also nicht während der Arbeit, das ist kein falscher Eindruck.
Abends,
entsteht. Nein,
wenn,
also
wenn
abends
wir
mal,
zusammensaßen. Der hat nie Bier oder Wein getrunken, sondern immer Espresso, Wasser, Wodka.
Aber Wodka ist ja was, glaube ich, für reine Wirkungstrinker. Also es ist, glaube ich, nicht so für Genusstrinker, oder? Ich meine,
schmeckt
ja nicht so.
Ja, es gibt
so
ganz guten Wodka.
Ja, aber es ist ja so, weiß
schon,
ich nicht.
Doch, auch geschmacklich guten
also
Wodka.
Also Heiner Lauterbach der Schauspieler hatte ja mal eine harte Alkoholphase und da hat er auch gesagt, ich habe nur Wodka getrunken, mir ging es nämlich beim Alkohol grundsätzlich nur um die Wirkung, nie um den Geschmack.
Okay,
also boom,
Wirkungstrinker.
Irgendwie. Ja, klar.
Wir haben
Gastfreundschaft, darf ich da noch schnell einhaken?
Klar.
Es gibt so ein paar Leute, die sich zusammengeschlossen haben, haben so eine Art Reiseportal über Insta, haben die so ihre Berichte und machen dann auch manchmal so Rankings. Sie führen dann so Länder, die sie bereist haben und die haben wirklich die ganze Welt bereist und da haben sie zum Beispiel jetzt neulich gehabt die Top 3 der underrated Städte, also Städte, in denen sie waren, die ihrer Meinung nach völlig unterbewertet sind, so von Reisenden und das sind Warschau, Tallinn und Rotterdam. Ich war noch in keiner dieser drei Städte.
Also Rotterdam, Rotterdam war ich vor vielen Jahren, fand ich damals schon spannend, soll sich aber noch enorm entwickelt haben. Tallinn, habe ich nur Gutes gehört?
Ja,
und was noch?
Ja.
Warschau?
Warschau.
Nee, da weiß ich
auf
gar
Platz
nichts
1.
Drüber.
Da weiß ich auch nichts drüber. Aber fand ich spannend. Hätte ich jetzt natürlich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich würde sowas ja im Zweifel, ehrlich gesagt, in unseren Instagram- und Netzzeiten würde ich sowas inzwischen für mich behalten. Weil wir haben so viele Probleme mit Overtourism. Also aber jetzt habt ihr es hier gehört und jetzt fahrt ihr alle dahin und wir sind auch noch schuld. Ist doch scheiße gelaufen, oder?
Gutes Stichwort.
Ja.
Der Louvre hat enorme Probleme in Paris.
Ja, wegen Besuchermassen.
Overtourism.
Oder?
Und er ist... Es regnet teilweise rein. Ja. Diese Glaskonstruktion ist eine Katastrophe.
Diese Pyramide, die ist aber auch für diese Menschenmassen gar nicht gebaut worden als Eingang, habe ich jetzt gehört.
Ja, und dann ist es so, dass es da im Sommer viel zu heiß drin ist, Treibhausklima. Und die meisten kommen ja wegen der Mona Lisa.
Ja.
Ja. Und dann sind da früher, waren da vielleicht 10.000 Menschen am Tag, die das geguckt haben. Heute sind es bis zu 50.000.
Ist das nicht unfassbar?
Und jetzt begrenzen sie es auf 30.000, die Mona Lisa sehen, am Tag. Ja. Darüber reden wir, am Tag. Und du siehst die ja gar nicht richtig. Außerdem ist die stinklangweilig, finde ich.
Die kriegt ja jetzt ein eigenes Zimmer sozusagen, also ein eigenes Gebäude irgendwie, damit man das besser abfangen kann. Aber es stimmt, also der Hype um das Gemälde, und ich bin ja wirklich sehr, sehr kunstaffin und stand schon zweimal vor der, und es ist für mich nicht nachvollziehbar, aber irgendwie hat sich die Kunstwelt halt mal darauf geeinigt, dass das total toll ist. Ich finde es ist
langweilig.
Ein nett gemaltes Porträt und nicht mehr irgendwie. Ja, ja.
Gibt es viel bessere Bilder.
Aber es ist in der Tat so beim Louvre, ich glaube in den 80er Jahren waren es noch 4 Millionen Besucher im Jahr, jetzt sind es schon weit über 10.
Ja,
das ist irre. Und wir sind ja alle auch auf dieser Trampelspur unterwegs. Das macht einen ja natürlich schon irgendwie nachdenklich.
Warst du im Louvre auch in diesem, ist es die ägyptische Sammlung?
Ja, es gibt ja...
Warst du da?
Ja, wo du irgendwie...
Das ist so stinklangweilig. Das ist...
Also,
und noch so eine Scherbe. Und
da sind
so
schon spannende Sachen bei.
Ja.
Aber es ist so, dass du natürlich... Ich meine, wenn ich 20 ägyptische Vasen gesehen habe, dann habe ich ungefähr eine Vorstellung davon, wie ägyptische Vasen wohl aussahen damals. Es kommen dann aber noch 8 Säle mit 400 weiteren ägyptischen Vasen. Und dann denke ich... Aha, die sehen aus wie ägyptische Vasen. Und zwar so wie die aus Saal Nummer 1.
Ja.
Eigentlich auch wie die aus
das
Saal Nummer
8. Das ist
Wahnsinn. Es wimmelt von ägyptischen Vasen.
Also, wenn ihr in den Louvre geht, schenkt euch die Mona Lisa und auch die ägyptische Sammlung.
Übrigens haben diese Reiseleute auch Städte erfasst, die sie für overrated, also für völlig überbewertet halten.
Köln.
Nee, also Länder und Städte offensichtlich, weil das erste ist kein...
Köln habe ich gesagt, weil Michael Kölner ist.
Ich höre da gar nicht hin.
Ach so.
Das ist mir, sowas trifft mich gar nicht. Köln kann man immer beleidigen als, was weiß ich, hässlich und wer weiß was alles. Ich fahre trotzdem gerne hin. So,
hässlich ist es nicht. Ach doch.
Doch, hässlich ist
es. Ja, hässlich ist es.
Aber es ist schon hässlich. Es ist sogar potthässlich.
Ja, aber die Menschen sind...
Es ist nett da.
Ja, genau.
Lustige also, Menschen. Overrated, Platz 1, Bali. Da sagen die, das sei irgendwie eine völlig, also inzwischen völlig überlaufene, zugemüllte Insel. Es gibt natürlich viele, die auch davon schwärmen, aber das finden sie völlig überwältigend. Und wir wissen ja, Bali ist das, was für uns Malle ist, der Ballermann.
Für den Australier Bali.
Genau, die Australier haben Bali als Ballermann. Platz 2 Dubai und Platz 3 Kapstadt. Und in Kapstadt war ich mal, das ist aber sehr, sehr lange her, da war ich 14 Jahre alt oder sowas, da fand ich das total faszinierend, kann also nicht mitreden, wie das heute ist oder sowas. Dubai interessiert mich null.
Ja doch, ich wollte jetzt, aber werde ich lassen, ich wollte nach Dubai Schokolade holen. Aber
ja, klar. Ja gut, wir bei den Öffentlich-Rechtlichen, ich möchte die Dubai Schokolade auch nicht von Aldi, ich möchte sie schon in Dubai kaufen.
Ja, klar. Wir waren bei Kunst und die Bayer-Sammlung.
Ja,
da wird ein Teil versteigert.
Hier von dem Pharma-Riesen, hier Bayer Leverkusen, Chemieriese. Ja,
Wahnsinn, ne?
Die haben die großen Unternehmen, die es ja früher waren, haben große Kunstsammlungen immer gehabt.
Ja, eine Riesensammlung ist das. Ja. Und die Auktion findet in Köln statt, im Auktionshaus Van Ham im Juni.
Ja.
Und ich habe da einen Artikel drüber gelesen und ganz spannend fand ich, also die jüngeren Leute interessieren sich nicht mehr so für Kunst. Mhm. Ne? Und früher war das so, du konntest dir bei der Firma, du konntest sagen, das Bild gefällt mir, das nehme ich 2 Wochen mit nach Hause und hängst bei mir auf.
Gut, das war natürlich in der Tat offensichtlich eine andere Zeit.
Ja, aber finde ich spannend.
Da sind vielleicht auch, wenn das ja engagierte Sammler dann damals waren, haben die vielleicht auch Bilder gekauft zu Zeiten, wo jemand noch ein Talent nur war als Maler.
Ja,
und heute ist das vielleicht ein Bild, also ich nehme mal an, nichts von diesen Bildern, die da bei Van Ham in diese Auktion kommen, wird sich irgendjemand von uns leisten
können. Nein, niemand.
Also, ich glaube kaum, dass da irgendwas unter 6-stellig dabei ist.
Also günstig, ein spannendes Gemälde, habe ich gelesen. Ja. Rot im Zentrum von Ernst Wilhelm Ney.
Ja.
400.000 bis 600.000 Euro, Schätzung.
Ernst Wilhelm Ney, unbezahlbar, ganz klar. Und der Punkt ist ja auch der, selbst wenn dir die Firma heute erlauben würde, so ein Ding mit nach Hause zu nehmen, also umsonst, du kannst das Bild umsonst haben, die sagen, du musst dich nur um die Versicherung kümmern.
Ja, Wahnsinn, das war's.
Das ist Wahnsinn, das ist nicht zu bezahlen. Ja. Weil der Transport muss natürlich mit einer Kunsttransportfirma. Du kannst nicht sagen, ich habe den Kombi da, ich krieg den Ney da schon hinten rein oder ich leg den auf den Anhänger.
Ja,
ich habe eben die Gartenabfälle weggefahren, da schmeiß ich jetzt das Bild da drauf. Und das heißt, ich kenne nur so eine Galerie in Köln, die wollten eine Ausstellung machen, Sigmar-Polke-Bilder, und wollten ein großes, was sie gar nicht verkaufen, aber von einem Sammler nur geliehen bekommen als Eyecatcher im Eingang irgendwie. Die mussten nur für die Versicherung, für diese Ausstellung, die ging 6 Wochen, mussten die 10.000 Euro zahlen. Für diese 6 Wochen, nur damit das Ding da hängen kann, nur für die Versicherung.
Für das Geld male ich es mir selber.
Ja, klar.
Das stell dir vor, du gehst in den Louvre und sagst, ich möchte die Mona Lisa für 2 Wochen.
Sagen die, ist okay, sie müssen nur einen Zugang schaffen. Da kommen 30.000 Leute jeden Tag bei ihnen vorbei, die die angucken wollen. Da würde ich auch sagen, nee, danke.
Wir haben eine schöne Mail bekommen von Patrick. Mhm. Und er schreibt, hey Wirbi Baby.
Ja.
Etwas arg neudeutsch, aber es geht um eine traditionelle Sache. Du willst ja, du hast gesagt, dass du Fastel Orvent als 4711 Flasche gehst.
Fastel Orvent, ja.
Ja, Fastel Orvent.
Nee, nicht Fastel Orvent. Fastel Orvent ist das, hör mal.
Fastel Orvent. Ja, geht es so. Ja. Und er sagt, ja, das ist schon ein bisschen schwierig, weil ich habe den Finger schon in die Wunde gelegt. Die Leute werden ständig sagen, du Flasche.
Ja, klar. Na? Das ist mir, weil beim Karneval kann man ja auch albern unterwegs sein.
Wie wäre es, wenn du deinen Auftritt musikalisch mit dem Klüngelköp-Klassiker Jedöf mit 4711 begleitet?
Jedöf. Hör mal, getauft. Ah. Also getauft mit 4711.
Hier steht Jedöf.
Ja, wie kann man solche Laute, die man nicht genau mit Buchstaben umsetzen kann, das gibt es im Bayerischen wahrscheinlich auch, das ist schwierig. Es ist eben Jedöf.
Ja, aber dann würde ich doch ein Ö schreiben.
Jedöf? Nee, Jedöf.
Jedöf?
Ja, genau. Ja. Also getauft mit 4711, in der Tat, ein Karnevalsklassiker, kann ich ja dann singen.
So, stimmt, und dann würden viele Menschen kommen und dich begleiten und du wärst eine Superflasche.
Ja, und wenn ich die nicht mehr haben will um mich rum, dann habe ich nämlich eine Flasche 4711, eine echte, habe ich dann in der Hosentasche. Zwei Sprüher und du bist ja in der Regel ein einsamer Mensch. Nein, ich will dieses tolle Produkt gar nicht kritisieren, aber es ist ja schon mehr so ein Oma-Smell, irgendwie 4711. Ja.
Und Heinz hat uns auch geschrieben, pass auf, du hattest über Blue Bricks, also ich habe ja Notre Dame von Lego.
Genau.
Der Bau schreitet voran. Mhm. Und du hattest über Blue Bricks gesagt, dass das Lego für Arme ist.
Ja, das ist ja nur so eine Redensart. Ich möchte mich entschuldigen. Ja. Armut ist keine Schande und das ist einfach nur so eine Sache.
Heinz schreibt, wie kannst du das behaupten?
Naja.
Man merkt bei der Verarbeitung keinen Unterschied. Mhm. Anspruchsvolle Bauwerke und das ist ganz toll. Mhm. Er empfiehlt mir den Burj Khalifa, über 7300 Teile, Grundfläche 40x40, aber 1,60 hoch.
Schreibt Heinz, Pressesprecher bei Blue Bricks. danke für den Hinweis. Ja. Das mögen ja auch hochwertige Bausteine sein. Und ich finde die Bilder sogar faszinierend, weil diese Dinger oft größer noch sind als diese Lego-Sachen.
Ja, hatten wir es davon, 21.000 Teile, Blue Bricks, die Südspitze von Manhattan? Mhm. Ja, 21.000 Teile.
Bettina wollte wissen, ob mein Anbieterwechsel von der Telekom zu einem anderen Anbieter geklappt hat, weil ich ja schwerste Befürchtungen hatte und es hat super geklappt. Es gibt noch was in diesem Land, was klappt. Ich habe diese neue SIM-Karte reingetan, habe dieses Handy angeschaltet, bam, volle Lotte, alles Netz, alles da. Es gibt noch Dinge, die funktionieren in diesem Land.
Geil.
Ja, ich war super. Sehr zufrieden. Ja.
Schön, können wir das abpacken? Und ich habe noch Variety heißt es. Variety.
Ja.
Lese ich ja gern. Mhm. Und da hat Benedict Cumberbatch gesagt, er versteht nicht, warum die Boulevardpresse ihn zum Sexsymbol für Frauen mit Verstand macht. Ja. Was ist denn ein Sexsymbol für Frauen mit Verstand? Ich meine, beim Sex setzt der Verstand aus, da geht's ums Poppen.
Ja, schon.
Ja, umsonst nichts.
Ja, gut, aber ja, das soll ja heißen, dass das jetzt nicht, dass der nicht nur jemand ist, der niederste Instinkte bedient, wogegen auch nichts zu sagen ist, weil der Mensch ist ja zum Teil eben auch ein Tier, sondern jemand offensichtlich auch Frauen kickt, die mehr auf den intellektuellen Typ stehen.
Aha, solche kenne ich nicht.
Es wundert mich null, dass du solche nicht kennst. Woher auch?
Ja, woher?
Ja, das schließt sich ja sozusagen aus, würde ich mal sagen.
Ja,
gut. Ich meine, das ist ja, der Mensch ist, es gibt ja auch so, man spricht ja auch von Brain sexy. Also man kann schon jemanden wirklich sexy finden, auch in, vielleicht sogar auch in sexueller Hinsicht, nur weil man einfach geil findet auf gut Deutsch, dass der einfach eine Blitzbirne ist.
So
oder sie.
Ist.
Ja, kann ja. schon sein, weiß ich.
Ich habe immer, andere Werte.
So.
Ja, ich möchte nicht mich
nein,
das näher
ist,
dazu äußern.
Ja, es gibt ja auch diese ganzen Blind-Date-Formate, gerade auch wieder im Fernsehen. Ich glaube, Netflix hat so ein Ding, habe ich bei einem Freund gesehen.
Ja.
Und dass Menschen ja wirklich bis hin zur Verlobung oder sie versprechen, sich zusammen zu bleiben, haben sich aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen. Da geht es natürlich den Fernsehleuten immer ums Fernsehen. Ob das ein gutes Lebensmodell ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube ja schon, dass der Mensch doch in erster Linie erstmal ein Augentier ist. Natürlich
optisch.
Kann man sich in was anderes verlieben bei jemandem. Ja. Aber wenn du nicht am Anfang diesen, das ist ja wie ein Türöffner. Und wenn der, glaube ich, nicht da ist, dann
optisch,
wirst du
Geruch, logisch. Ja, ich habe einen wunderbaren Charlie Brown gesehen.
Ja, so ein
Comic. Ja.
Okay.
Und da sitzen die beiden, Charlie und Snoopy, sitzen auf so einem Steg, gucken hinaus auf den See oder aufs Meer. Und Charlie Brown sagt, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Mhm. Und Snoopy sagt, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht.
Oh.
Geil, oder?
Wow, das
geil.
Ist sehr philosophisch.
Ja.
Das ist
ich
sehr
fand
philosophisch.
Zum Schluss
ja.
fand ich das ganz gut.
Das war schön. Ich,
ja.
ich möchte das Niveau aber nochmal rapide senken
okay.
mit einer anderen Frage, die weniger philosophisch ist. Wenn die Frau vom Lokführer mit einem Busfahrer schläft, ist das dann Schienenersatzverkehr? Siehst du, und
schon sind wir wieder ganz unten.
Ach, Gott sei Dank. Haben wir es aber hinten gerade noch abgefangen.
Noch die Kurve
Halleluja.
Gekriegt. Hey, hey, hey.
Ich dachte echt, wir gehen hier intellektuell
raus. Nein.
Gerade noch geschafft. Oh, übrigens, kleiner Tipp noch für euch.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.